Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Einatmen und ausatmen. Nichts ist ja eigentlich natürlicher und trotzdem, es geht häufig schief. Viele atmen zu flach oder zu schnell, zu oft über den Mund und nicht über die Nase. Und auch die Bauchatmung fällt schwer, weil wir zu viel sitzen oder zu enge Kleidung tragen. Warum ist das so und wie gelingt gutes Luftholen? Gerade auch in Zeiten, wo die Pandemie uns wortwörtlich die Luft nimmt und wir vor Frust häufig vergessen, einmal richtig Luft zu holen, bevor wir etwa mit Andersdenkenden sprechen. All dem geht jetzt meine Kollegin Bettina Hasen in ihrem Feature nach. Hier kommt es.
Lektion 2. Atmung. In dieser Lektion werden wir uns ein ganz klein wenig intensiver mit der Atmung und den Empfindungen der Atmung beschäftigen. Schließe deine Augen. Gib dein Gewicht an den Boden ab. Werde ruhig. Lass deinen Atem wieder in seinen ganz natürlichen, sanften Rhythmus übergehen.
Der ganz natürliche Rhythmus meiner Atmung fühlt sich in diesem Moment an wie eine holprige Sackgasse ins Nirgendwo. Tage, Wochen, Monate, Corona. Seit einem Jahr werden Tage zu Wochen und Wochen zu Monaten. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Stattdessen tief Luft holen. Atem holen. Die natürlichste Sache der Welt. Etwa 20.000 Mal am Tag atmet ein gesunder Mensch. Etwa 12 Mal pro Minute. Bis zum Ende dieser Sendung werde ich also 336 Mal ein- und ausgeatmet haben. Dabei bewege ich rund 12,5 Kubikmeter Luft mit der Lunge. Ganz unbemerkt macht mein Körper das, nur um genug Sauerstoff zu bekommen.
Die Atmung funktioniert im Prinzip so ähnlich wie eine Heizung. Also Sie haben irgendwo ein Steuerungsgerät und das Steuerungsgerät sagt dem Brenner in dem Falle, wie viel Energie er erzeugen soll. Und je nachdem, wenn es zu warm ist, wird der Brenner runtergefahren, wenn es zu kalt ist, wird der Brenner hochgefahren. So ähnlich funktioniert die Atmung. Wir haben ein Steuerzentrum, das ist das Atemzentrum. Und über das wird die Atmung gesteuert.
Bei Herrn Dr. Harald Müller-Pawlowski, einem erfahrenen Arzt für Lungen- und Bronchialheilkunde in Berlin-Lichterfelde, möchte ich mehr über meine Atmung erfahren. Auf der Website der Arztpraxis lese ich, dass er und seine Kollegen ihre Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe behandeln. Wenn ihnen die Luft knapp wird, ich bin neugierig.
Das Schöne am Atmen ist, dass es eigentlich funktioniert und funktionieren sollte, ohne dass man sich darüber Gedanken machen muss. Wir haben ein Atemzentrum, das sitzt im verlängerten Rückenmark, hier hinten am Hinterkopf. Und da gibt es Steuermechanismen, die unsere Atmung regulieren. Diese Steuermechanismen sind auf der einen Seite der Sauerstoffdruck im Blut, auf der anderen Seite das CO2 und der pH-Wert in erster Linie. Und wir haben Rezeptoren, die diese Signale an das Atemzentrum weitergeben.
Klingt nach einem ausgeklügelten Zusammenspiel. Dennoch. In Zeiten der Corona-Pandemie schwingt eine natürliche Grundverunsicherung bei allem mit. Und deswegen sage ich nicht nein, als Herr Harald Müller-Pawlowski mir anbietet, einen Lungenfunktionstest durchzuführen, um den Zustand der Lunge und der Bronchien zu testen.
Ich gebe Ihnen eine Nasenklammer. Das heißt, Sie machen das Mundschutz erstmal ab.
Ich setze mich also bereitwillig in die sogenannte Bodykammer, einer kleinen Kabine mit Glaswänden, während mir eine medizinische Mitarbeiterin der Praxis außerhalb der Kabine Anweisungen gibt.
Gut, dann fangen wir mit der Lungenfunktionsmessung an. Ich will Ihnen das noch mal ganz kurz erklären. Nicht, dass Sie sich dann wundern mit einmal, weil Sie kriegen nämlich keine Luft für 2 Sekunden. Da fällt ein Widerstand. Da müssen Sie gegen den Widerstand die Atmung weiterhin simulieren. So tun, als würden Sie Luft kriegen, atmen einmal gegen und atmen wieder ein. Okay? Ausatmen, aus, maximal, tief einatmen und aus. Vielen Dank, das war's.
Mit meiner Lunge ist alles in Ordnung. Ein Glück. Anders ist es bei Britta Riemeier. Vor 4 Monaten erkrankte die 56-Jährige an Covid-19 und lag 10 Tage auf der Intensivstation. Ich besuche sie in ihrer Dachwohnung in Berlin-Friedenau. Sie wirkt immer noch angeschlagen und streicht sich beim Sprechen immer wieder über die Lunge.
Ich habe Asthma, seit ich 12 bin, habe aber auch immer sehr viel Sport gemacht, war auch diverse Male auf der Ersten Hilfe mit Asthmaanfällen, die halt sowohl durch Tierhaarallergien als auch als Aufregungsasthma bekannt waren. Wenn es einmal nicht gut geht, dann ging das auf die Lunge. Insofern habe ich halt auch viel Erfahrung mit dieser Kurzatmigkeit und habe auch eine sogenannte Blählunge. Den medizinischen Begriff weiß ich jetzt nicht, aber es bedingt, dass man mehr Luft hineinatmet, als man eigentlich rausbekommt. Und das macht manchmal ziemlichen Druck.
Britta Riemeier und ihr Mann wurden im Oktober vergangenen Jahres beide positiv getestet. Ihr Mann war schnell wieder auf den Beinen. Sie selbst bekam eine Lungenentzündung.
Ich musste dann schon weinen, weil das genau in der Zeit lag, dass meine Tochter heiratete. Und dadurch war ich dann während der Hochzeit im Krankenhaus und mein Mann hier zu Hause in Quarantäne. Also das war schon echt traurig und war aber gleichzeitig auch unheimlich dankbar für diesen Sauerstoff, den ich da bekommen habe. Das war wirklich schon sehr hilfreich. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt ohne Krankenhaus geschafft hätte.
Das Coronavirus SARS-CoV-2 und seine zahlreichen neuen Varianten sind eine große Bedrohung für die Atemwege und die Lunge. Ärzte wie Harald Müller-Pawlowski wurden von der Wucht der Pandemie förmlich überrollt. Rückblickend stellt er fest:
Das ist ja in der Corona-Erkrankung rasend schnell gegangen und trotzdem natürlich viel zu langsam. Das heißt, man hat am Anfang Dinge falsch gemacht. Die haben sicherlich auch einigen Menschen das Leben gekostet. Die würden heute wahrscheinlich nicht mehr sterben, wenn man das Wissen von heute hätte. Aber so ist es nun mal. Man lernt und man forscht und man kriegt neue Ergebnisse. Und diese Ergebnisse müssen sich dann natürlich möglichst schnell verbreiten, damit alle, die mit solchen Erkrankungen zu tun haben, das dann auch umsetzen können.
In dem Moment, wo man zum Beispiel ausatmet, wenn der Atem zu Ende geht, dass man das Gefühl hat, man muss noch einen Rest rausdrücken, so mit Pressen. Und so sind auch diese Lungenschmerzen. Also wenn man sich vorstellt, sie haben vielleicht auch schon mal 14 Tage lang eine Bronchitis gehabt und mussten die ganze Zeit husten, sodass man schon wie so einen Muskelkater hat. Das tut alles weh. Und so ist dieser Lungenschmerz jetzt nur, dass man keinen Husten hat. Es fühlt sich an, als wäre der Körper oder die Lunge in so einem Muskelkater-Modus, dass immer irgendwie alles raufpiekt. Wenn man sowas mit sich schleppt und man sagt, boah, ich muss wirklich mich konzentrieren auf die Lunge, damit ich merke, okay, das ist jetzt der normale Rhythmus.
Nach heutigem Kenntnisstand lässt sich nur schwer sagen, ob die Beschwerden dauerhaft sind oder nach einer bestimmten Zeit wieder verschwinden. Dafür gibt es mittlerweile mal wieder jede Menge neue Begriffe. Long-Covid oder das Post-Covid-Syndrom.
Es ist ein langer Prozess und ich bin oftmals sauer und traurig, warum ich das so lange haben muss, ja, dass ich nicht einfach normal wieder alles machen kann, ja, und dass einfach es sich körperlich ganz anders anfühlt als vorher.
Seit ihrer Erkrankung verbringt die 56-jährige Frührentnerin viel Zeit bei Ärzten und Krankengymnastik.
Ich bin jetzt tatsächlich zur Covid-Fatigue-Sprechstunde geschickt worden. Also das ist für Ex-Covid-Patienten, die eben diese langen Nachwirkungen haben mit dieser extremen Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Und zum anderen muss ich jetzt zum Kardiologen gehen, wegen dieses hohen Pulses. Und das ist eben auch so, dass ich merke, es ist noch nicht im Gleichgewicht. Und meine Ärztin heute gesagt hat, dass sie als Ärzte auch festgestellt haben, dass sie da an ihre Grenzen kommen, weil man einfach noch viel zu wenig darüber weiß, was es alles macht.
Britta Riemeier geht ins Bad und nimmt ihr Asthma- und Bronchienspray.
Hier sind meine Sprays griffbereit. Und wenn ich jetzt dieses eine, das ist ein Spiromax-Gerät, also das heißt, es schiebt das Pulver in eine Öffnung und dann nehme ich den Deckel ab, atme aus. Man atmet es dann also ganz tief ein, drückt dann praktisch dieses Pulver in die Lunge, hält einen Moment den Atem an und atmet dann still wieder aus. Und wichtig, der Mund muss ausgespült werden.
Atmen wird seit Jahrhunderten und in vielen Kulturen der Welt erforscht. Wir reden auch jenseits von Corona vom Durchatmen, den Atem nicht verlieren, Atem holen, Atemnot, Kurzatmigkeit. Dazu kommen neben Corona natürlich noch weitere gefährliche und chronische Lungen- und Atemwegserkrankungen, Allergien, Asthma bronchiale, Bronchitis, Pneumonie, Pseudokrupp, Schlafapnoe und das sogenannte Undine-Syndrom.
Ihr Menschen, ihr Ungeheuer mit Namen Hans, mit diesem Namen, den ich nie vergessen kann. Immer wenn ich durch die Lichtung kam und die Zweige sich öffneten, wenn die Ruten mir das Wasser von den Armen schlugen, die Blätter mir die Tropfen von den Haaren leckten, traf ich auf einen, der Hans hieß.
Heißt es in dem Buch Undine geht von Ingeborg Bachmann. Es basiert auf der germanischen Legende des Wassergeistes Undine, von dem das Undine-Syndrom seinen Namen hat. Ihren untreuen irdischen Mann bestraft Undine damit, dass sie ihm die autonome Atmungskontrolle nimmt, sodass er im Schlaf stirbt. Beim Undine-Syndrom in der Medizin handelt es sich um eine seltene, angeborene Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der die normale Atmungskontrolle fehlt. Eine Störung der zentralen CO2-Chemorezeptoren führt dazu, dass im Schlaf die Atmung häufig aussetzt und die Betroffenen daher im Schlaf mit Sauerstoff beatmet werden müssen.
Akute Atemwegsinfektionen haben ja mittlerweile eine gesellschaftliche Bedeutung. Das Amt für Statistik hat herausgefunden, dass allein in Deutschland 15-20% der Bevölkerung an chronischen und akuten Atemwegserkrankungen leiden. Erkrankungen der Lunge sind laut diesem Bundesamt der Statistik die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen.
Ja, jetzt haben Sie ein wirklich sehr umfangreiches, komplexes Gebiet angesprochen. Mit den Infekten ist es dank Corona, muss man wirklich auch mal sagen, so, dass wir praktisch keine mehr haben. Grippale Infekte sind fast nicht vorhanden in diesem Winter. Das liegt daran, dass alle Maske tragen.
Wenigstens etwas. Grund zum Aufatmen? Ich bin mir unsicher. Zum Abschied möchte ich den Lungenspezialisten doch noch etwas aus der Reserve locken.
Welchen Ratschlag geben Sie mir mit jetzt, wenn ich wieder nach Hause fahre und mich bei dem Thema widme?
Dann würde ich Ihnen den Ratschlag mitgeben, dass wenn Sie ein sonst völlig gesunder Mensch sind, sich möglichst wenig Gedanken um Ihre Atmung machen sollten. Weil das ist eine Sache, die funktioniert einfach. Und wenn man gesund ist, funktioniert es. Und es funktioniert immer, tags, nachts, Sommer und Winter. Und über die ganzen Rezeptoren kriegen Sie immer genauso viel Luft und so viel Sauerstoff und so viel CO2, wie Sie brauchen.
Atem. Im japanischen Qi, im chinesischen Qi. Er ist die Lebenskraft, die uns am Leben hält. Ohne Luft kein Leben. Schon die alten Hochkulturen kannten die Bedeutung des Atems. Seele oder Geist und Atem haben in vielen Sprachen denselben Wortstamm. Wie wir den Atem ausdehnen, beruhigen oder gar anhalten, hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren Körper und Geist. Je bewusster wir atmen, desto aufmerksamer werden wir auf den Moment, der zwischen den Atemzügen liegt. Mit unserem Atem können wir uns die Kontrolle zurückholen und regulieren, was wir empfinden. Eine herausragende Fähigkeit, über die wir viel zu wenig wissen. Ich besuche Roland Bauer, Yoga- und Meditationslehrer in Berlin.
Guten Morgen, Bettina.
Hallo, Roland.
Seit fast 20 Jahren ist Roland Bauers Raum für Yoga ein wichtiger Bezugspunkt für mich geworden. Mitten in Berlin gelegen, dringen Straßenbahngeräusche und Automotoren nur gedämpft nach oben. Eine gute Sitzposition erleichtert es, schnell zur Ruhe zu kommen.
Jetzt ist es aber so,
dass es mir wirklich nicht leicht gelingt, meinen Geist zu beruhigen. Also ja, wie willst du die Natur des Geistes beschreiben?
Ein Affe. Die inkarnierte Unruhe selbst. Das ist die Unruhe selbst, das ist unser Geist. Das Problem ist in Indien seit Tausenden von Jahren bekannt. Und seit Tausenden von Jahren suchen die Leute Techniken, mit denen sie diesen Affen zähmen können. Aber es gibt Techniken, mit denen wir das bezähmen können. Und der Atem spielt da die Schlüsselrolle, auf jeden Fall. Beruhige ich den Atem, wird automatisch der Geist ruhig.
Aber wie lässt sich das erklären, dass der Atem mit den Gedanken, mit dem mentalen Zustand so eng zusammenhängt? Wie erklärst du das?
Es ist so, es kommt Informationen rein über die Sinnesorgane. Und dann müssen wir diese Informationen verarbeiten und müssen gucken, ist Gefahr? Muss ich reagieren? Ist es egal? Ist es unwichtig? Ist es wichtig? Das braucht eine Zeit, um diese Prozesse durchzuführen. Und das geschieht genau in der Zeit zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen. Diese Atempausen sind die Zeit, in denen diese Prozesse stattfinden und die Entscheidungen gefällt werden.
Schon im 1. Jahrhundert vor Christus wurde in Indien das Pranayama beschrieben. Eine Technik bewusster Apnoe, die gesund machen und das Leben verlängern sollte.
Wir machen eine wunderschöne Übung. Die Übung ist ganz einfach. Und zwar atmen wir erstmal durch die Nase ein. Dann machen wir den Mund ganz weit auf und atmen doppelt so lange, wie wir eingeatmet haben, atmen wir durch den weit geöffneten Mund aus. Das ist alles.
Das Anhalten des Atems geschieht bewusst. Die Zeit zwischen Ein- und Ausatmen, ein Schlüssel.
2, 3, 4, 5, den Mund weit auf und ausziehen.
Die Straßenbahn nehme ich kaum noch wahr. Es ist, als verlasse ich kurz diesen Ort, dieses Gebäude, die Stadt. Alles fühlt sich ganz weit weg an.
Und jetzt lass wieder jede Beeinflussung des Atems weg. Übergib die Atemkontrolle an den Körper. Überlass es ganz dem Körper, dass er so atmet, wie er es möchte. Und du bist nur noch der Zuschauer. Du beobachtest es, wie der Körper das jetzt macht mit dem Atem. Wie langsam oder wie schnell. Wie tief oder wie flach. Und sei sehr achtsam. Sei sehr genau bei der Beobachtung. Aber nur beobachten, nicht eingreifen.
Ein paar Sekunden lang kann ich den Atem loslassen,
Konzentration auf den Atem.
Ihn schweben lassen, ohne Druck, ohne Kraft. Eine robuste Ruhehülle umgibt mich.
Ich finde, das ist unglaublich. Also war es vollkommen ruhig zum Schluss gewesen. Nicht nur der Körper, der Atem, also war alles. Wie geht's? Wie fühlst du dich jetzt?
Nur langsam kehrt mein Bewusstsein zurück. Ich möchte noch mehr verstehen.
Habe ich das richtig verstanden? Du sagst im Grunde, es ist das Ziel, in der Praxis das Atmen zu entschleunigen und fast, wie hast du es genannt, aufzuheben. Kannst du diesen Moment nochmal beschreiben?
Es ist ein Zustand, in dem wir nicht über muskuläre Spannung den Atem blockieren, sondern wir haben Atemtechniken, die dazu führen, dass der Atem einfach ganz von alleine weniger und weniger und weniger und weniger abklingt. Und dann für eine gewisse Zeit gar kein Atem mehr strömt. Das hört sich natürlich erstmal gefährlich an. Und da werden Mediziner vielleicht auch widersprechen, aber wer das erlebt hat, der weiß es einfach. Dann gibt es andere Energiequellen im Körper, die den Körper versorgen mit Energie. Und das Bewusstsein wird entkoppelt von den Sinneswahrnehmungen und taucht in seine eigene innere Welt ein.
Aber das ist es nicht allein. Ich merke, wie ich immer mehr zum Kern meiner Frage gelange, was man tun muss, um richtig Luft zu holen.
In dem Maße, wie der Atem ruhig wird, beruhigt sich der Geist. Und wir leiden alle darunter, dass wir viel zu schnell atmen und dass wir viel zu schnell denken. Und dieses Multitasking ist der vollkommene Wahnsinn, die Vorstellung, noch mehr in Zeitscheiben zu denken. Das macht uns völlig wahnsinnig, ja? Bis hin zu Kopfschmerzen und Migräneattacken. Ja? So werden wir auf keinen Fall glücklich werden können.
Loslassen können, erfordert also einen langen Atem. Die angeleitete Erfahrung ermöglicht eine tiefe Begegnung mit meinem eigenen Atem.
der jahrhundertealten indischen Tradition ist das Singen von Mantren. Die Stimme hätte ohne den Atem keine Kraft. Das macht den Atem zu einem wichtigen Ausdrucksmittel. Wie ein Mensch klingt, hängt davon ab, wie er oder sie den Atem dosiert, ob die Stimmlippen schließen und in welchem Zustand die darüberliegenden Resonanzräume sind. Wer auf den Klang von Stimmen achtet, weiß, wie es dem Sprecher geht. Glück hebt den Klang an. Aber nicht nur das. Mit dem Singen wird auch unser Immunsystem gestärkt. Singen schützt vor Erkältung und weiteren Erkrankungen. Frankfurter Forschende des Instituts für Musikpädagogik der Johann Wolfgang Goethe-Universität haben nachgewiesen, dass die Zahl der Antikörper nach nur 60-minütiger Gesangsübung steigt. Bereits nach 30 Minuten Singen werden von unserem Gehirn erhöhte Anteile von stimmungsaufhellenden Hormonen wie Beta-Endorphin oder Serotonin produziert und Stresshormon Cortisol abgebaut. Die Erfahrung, dass die eigene Stimme an stressigen Tagen wegbricht und ich mir regelrecht zuhören kann, wie ich immer leiser spreche, treibt mich um. Seit einem Jahr nehme ich Gesangsunterricht bei Julia Crispin, die auch als Atem- und Stimmtherapeutin arbeitet.
Versuch also, während du mir zuhörst, den Bauch loszulassen beim Einatmen. Ja, finde wieder die Verankerung in der Körpermitte und lass die Luft beim Einatmen in den Bauch strömen, sodass die Atmung wieder tief ist und körperzentriert und du ein Gefühl bekommst für deine Körpermitte, aus der wir nachher die Kraft schöpfen für die Stimme.
Julia Crispin unterrichtet Kinder und Jugendliche, die an einer Castingshow teilnehmen wollen. Lehrer, die nach langer Berufstätigkeit ihre Stimme verloren haben.
Prima, danke. Gut, spüre, wie du in das Innere deines Körpers singst. Das ist wichtig. Verbinde dich also mit deinem Körper, damit wir gleich unser Instrument ganz bewusst benutzen können. Also unseren Körper verbunden mit der Stimme. Und dazu jetzt noch einmal Folgendes, und zwar
der Aspekt von Ganzheitlichkeit ist auch in Ihrer Arbeit entscheidend.
Ich sehe den Menschen als Ganzes und nicht nur seine Stimme. Und für mich ist es unwahrscheinlich wertvoll, in dieser Arbeit den Menschen da abzuholen, wo er steht, und zu spüren, was der Mensch braucht. Und jeder Mensch ist anders. Also alle Menschen kommen mit anderen Voraussetzungen. Der eine hat viel zu viel Verspannung im Körper und der braucht erstmal eine Weile Training darin, loszulassen körperlich. Der nächste ist total unterspannt und braucht erstmal ein gezieltes Training darin, Körperspannung aufzubauen. Am Ende ist es für mich, abseits von jeder Technik, die man dabei erlernt, was auch ein sehr sportliches Unterfangen ist, ist es für mich trotzdem am Ende das Wichtigste, dass jemand sich mit sich und seiner Stimmgebung wohlfühlt.
Der ausgebildeten Gesangslehrerin und Heilpraktikerin geht es in ihrem Gesangsunterricht immer darum, dass die SchülerInnen lernen, den eigenen Körper als Instrument und Resonanzraum zu nutzen.
Was ich beobachte, ist, dass die Menschen durch zunehmend sitzende Tätigkeiten im Berufsleben den Zugang zu ihrem Körper verlieren. Und auch durch vermehrte Inaktivität. Also dadurch, dass das Arbeitsleben der Menschen sich zunehmend in den Kopf und in die geistige Tätigkeit und Anstrengung verlagert hat, verlieren die Menschen den Zugang zur Atmung und zum Körper. Und eigentlich ist es aber sehr simpel, mit dem Atmen, was man körperlich zentrieren kann, und zwar in den Bauch und in die Flanken, etwas mehr aus dem Kopf wieder in den Körper zu kommen. Aber je mehr verkopft die Menschen sind, was in der Tendenz steigt, desto mehr geht das Gefühl aus dem Körper.
Die Annahme vieler Menschen, sie könnten gar nicht singen, ist nach Ansicht von Fachleuten falsch.
Der Atem ist der Treibstoff für die Stimme. Heißt also, ohne Atem keine Stimmgebung, keine Phonation. Der Atem kommt von unten aus der Lunge durch die Luftröhre und passiert den Kehlkopf unterhalb der Stimmlippen. Und die Stimmlippen werden in Schwingung versetzt und dadurch entsteht ein Ton. Und das geht nur, wenn Atem von unten kommt, wenn Atem überhaupt vorhanden ist. Das heißt, wer ausatmet, kann sprechen. Wer sprechen kann, kann im Übrigen auch singen. Denn im Grunde ist das Singen gar nicht so weit entfernt von dem Sprechen im Kern. Nur, dass wir beim Singen etwas mehr Melodie und Töne dazu nehmen. aber es ist ganz simpel, es ist ganz nah beieinander.
Was würde sich verändern, wenn wir mehr singen würden und weniger sprechen?
Dann würde es wahrscheinlich den Menschen in erster Linie besser gehen, weil Singen gesund ist für Körper und Seele. Und wenn wir singen, schütten wir Glückshormone aus, das ist nachweisbar. Und sie haben ein besseres Gefühl für den Körper. Das heißt, jedem Einzelnen würde es wahrscheinlich per se etwas besser gehen und wir würden uns mit viel mehr Melodie unterhalten. Gut, ich wandere, du bleibst auf der Tonlage.
Julia Crispin hat unter der Pandemie zu leiden. Nicht nur der Unterricht, sondern auch Konzerte und Bühnenauftritte sind ausgesetzt. Werden doch beim Singen 100-mal mehr Aerosole produziert als beim Atmen und Sprechen. Singen wird so zum Superspreader-Event. Und so geht es nur noch alleine.
Nie war Singen so wichtig wie jetzt. Und jeder kann singen. Jeder. Jeder, der sprechen kann, kann auch singen. Und insofern ist es schon schwer. Aber nichtsdestotrotz sollten wir gerade jetzt mindestens für uns selbst allein auch im stillen Kämmerchen singen und summen und uns mit unserer Stimme beschäftigen.
Und so atme, singe und summe ich weiter. Bewusst in dem Wissen, mir meinem Geist und meinem Körper Gutes zu tun und gesund durch mein Leben zu kommen. Egal, wie stressig es wird. Immer dran denken, atmen hilft. Am besten, wenn man durch die Nase atmet. Langsam und bewusst. In den Bauch. Am besten 5-mal ein- und ausatmen in der Minute. Dann kann einen so schnell nichts aus der Ruhe bringen.
Erst einmal richtig Luft holen ist ein Feature von Bettina Hasen. Regie in diesem Feature hatte Friederike Wigger. Für den Ton verantwortlich war Andreas Stoffels. Redaktion Kim Kindermann.